Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Was sagen die Menschen in Ruanda zu Europas Plänen, Asylverfahren in das ostafrikanische Land auszulagern? Unser erster Beitrag. Das Thema Protest beim Nationalen Volkskongress in Peking besprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Und wir schauen nach Argentinien, wo derzeit die Frauen mobil machen gegen den neuen Staatspräsidenten Javier Milei. Die Trinkgeldkrise in New York ist Thema am Ende dieses Auslandsmagazins. Rund 135.000 Flüchtlinge leben derzeit in Ruanda. Sie stammen vor allem aus den Nachbarländern Burundi und der Demokratischen Republik Kongo. Geht es nach dem Willen der britischen Regierung und auch zahlreicher EU-Politiker, soll das ostafrikanische Land bald tausende weitere Flüchtlinge aufnehmen. Menschen, die aus Europa dorthin gebracht werden. In Ruanda und nicht mehr in Europa fänden dann die Asylverfahren statt. Die britische Regierung hat schon vor knapp 2 Jahren ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Umgerechnet rund 140 Millionen Euro könnten dafür in die ruandische Staatskasse fließen. Den ersten Abschiebeflug haben Gerichte allerdings bislang verhindert. Doch die britische Regierung will einen neuen Anlauf. Premier Rishi Sunak schlug unlängst gar auf die Wette eines Fernsehmoderators ein. Der Moderator will 1.000 Pfund an eine Flüchtlingsorganisation spenden, falls der erste Flug noch vor den nächsten Wahlen abhebt.
If I said to you, I'll bet you £1,000 to a refugee charity, you don't get anybody on those planes before the election. Will you take that bet?
Well, I want to get the people on the planes, right? Of course I want to get the people on the planes.
£1,000.
Right? I want to get the people on the planes.
Der britische Premierminister Rishi Sunak will schon bald die ersten Flüchtlinge nach Ruanda schicken. Die ruandische Regierung erhofft sich von der Kooperation nicht nur Geld, sondern auch internationale Aufwertung. 30 Jahre nachdem die internationale Gemeinschaft die Menschen in Ruanda im Stich gelassen hat. Antje Diekans über das Modell Ruanda und die Schatten der Vergangenheit.
Ruandas Präsident Paul Kagame ist in diesem Jahr auf internationalen Bühnen noch etwas gefragter als sonst. Der Völkermord in dem ostafrikanischen Land jährt sich im April zum 30. Mal. Ein Grund für Gedenken und für Nachfragen. So wie vor 3 Wochen bei einem Forum mit Staats- und Regierungschefs in Dubai. Wie beeinflusst die eigene Geschichte heute noch Ruanda, will die Moderatorin von Kagame wissen.
We've learned our lessons. There are also going to be times when you are on your own.
Wir haben unsere Lektion gelernt. Es wird immer Zeiten geben, in denen du ganz auf dich gestellt bist. Gerade wenn es besonders dringlich ist, merkst du, es wird keine Hilfe geben. Sie kommt nicht. Die Weltöffentlichkeit hatte 1994 mehr oder minder tatenlos zugesehen, wie innerhalb weniger Wochen in Ruanda bis zu 1 Million Menschen massakriert wurden. Paul Kagame beendete als Chef der Tutsi-Miliz RPF das Morden. Seither hat er das Sagen in Ruanda und als Präsident enge Verbindungen zu mehreren westlichen Regierungen geknüpft. Viele, so wie beispielsweise der frühere US-Präsident Bill Clinton, versuchen ihre Versäumnisse zumindest teilweise wieder gutzumachen. Auch nach Großbritannien hat Kagame schon lange einen guten Draht. Jetzt will Ruandas Präsident dieses Verhältnis noch weiter stärken. Seit gut 2 Jahren bereitet sich sein Land darauf vor, Flüchtlinge aus Großbritannien aufzunehmen. Das Hope Hostel, die Herberge der Hoffnung, wurde in der Hauptstadt Kigali umgebaut.
Hope Hostel is composed with 50 rooms.
Wir haben hier 50 Zimmer und können bis zu 100 Menschen unterbringen, sagt der Manager der Einrichtung. Sie werden sich hier frei bewegen dürfen und können auch das Gelände verlassen.
Just there be free for moving out.
Ob tatsächlich Flüchtlinge kommen sollen, darüber wird in der britischen Politik intensiv diskutiert. Premierminister Rishi Sunak wettete mit einem Talkshow-Moderator um 1.000 Pfund, dass der erste Flieger noch vor den nächsten Wahlen Ende des Jahres abhebt. Für den ruandischen Oppositionspolitiker Frank Habineza wäre das eine Katastrophe. Diese Menschen können nicht frei entscheiden, ob sie nach Ruanda kommen wollen. Sie werden gezwungen. Das verstößt gegen ihre Menschenrechte. Der Gründer der Grünen Partei Ruandas ist einer der wenigen, die sich trauen, die Regierung zu kritisieren. Kagame führt das Land mit harter Hand. Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass Andersdenkende inhaftiert und gefoltert werden. Einige Kritiker sind schon verschwunden. Das ist ein Grund, warum der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den ersten geplanten Abschiebeflug gestoppt hatte. Auch der britische Supreme Court sah Ruanda nicht als sicheren Drittstaat an. Frank Habineza macht sich aber nicht nur Sorgen um die Flüchtlinge. Er fürchtet, dass Ruanda die Aufgabe nicht bewältigen kann. Ruanda ist das am dichtesten besiedelte Land in Afrika. Also haben wir nur begrenzt Platz. Wirtschaftlich gibt es für die Flüchtlinge mehr Möglichkeiten in Großbritannien als in Ruanda. Die Arbeitslosigkeit ist schon unter der Bevölkerung in Ruanda groß, auch wenn es dazu keine gesicherten Zahlen gibt. Die Flüchtlinge kämen zum Teil vom afrikanischen Kontinent. Großbritannien will an Ruanda umgerechnet 440 Millionen Euro für die Aufnahme dieser Menschen zahlen. Das Geld geht in einen Fonds zur wirtschaftlichen Entwicklung Ruandas. Hinzu kommen noch einmal rund 175.000 Euro pro Flüchtling. Ein Deal, der sich für beide Seiten rechnen dürfte. Vor allem aber könnte Ruanda sich als verlässlicher Partner des Westens etablieren. Das meinen auch die Leute, die in der Hauptstadt dazu bereit sind, sich zu dem Thema zu äußern. Kein Land ist zu klein, um Menschen in Not aufzunehmen, sagt ein Geschäftsmann. Ruanda ist groß genug für uns und die Migranten. Ruanda und seine Regierung werden als das Land gepriesen werden, das Flüchtlingen Asyl gewährt. Wir werden sichtbarer und viele Menschen werden uns kennen. Das Ziel ist selbst durch die Diskussion teilweise schon erreicht. Das Ruanda-Modell ist auch bei einigen deutschen Politikern inzwischen zu einem Gedankenspiel geworden. Das kleine Ruanda ist sichtbar. Anders als 1994, als die Weltöffentlichkeit es zu lange nicht wahrnahm.
30 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda erhofft sich die Führung mehr internationale Anerkennung durch Flüchtlingsabkommen. Antje Diekans war das mit den Hintergründen. Feierlich geht es zu derzeit in Peking beim Nationalen Volkskongress, der noch bis in die kommende Woche tagt. Lediglich einmal im Jahr kommen die 3000 chinesischen Delegierten zusammen, um über den Kurs des Landes zu beraten, beziehungsweise die Vorschläge der Führung abzunicken, denn öffentliche Kritik ist nicht erwünscht. Dabei ist die Lage in China derzeit alles andere als rosig. Immobilien- und Börsenkrise schwelen weiter und viele junge Chinesen finden keine Jobs. Ministerpräsident Li Qiang sprach von schwierigen Zeiten, als er dem Parlament den Haushaltsentwurf vorgelegt hat. Aber die Führung sei auf Kurs.
Die wichtigsten Entwicklungsziele in diesem Jahr sind ein Wachstum von etwa 5%, die Schaffung von über 12 Millionen Jobs in den Städten, die Arbeitslosenquote dort soll bei etwa 5,5% liegen.
Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang diese Woche vor dem Nationalen Volkskongress in Peking. Unser Korrespondent Benjamin Eisel hat die ersten Tage des Kongresses in Peking verfolgt. Ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, ob sich die schwierige Lage des Landes auch bei den Sicherheitsvorkehrungen zeigt.
Es ist schon auffällig, weil es einfach deutlich mehr Polizei gibt auf den Straßen. Man sieht hier im Stadtteil Sanlitun, wo unser Studio ist, sehr viele Freiwillige der Kommunistischen Partei mit roten Armbinden. Die stehen alle 20, 30 Meter auf dem Gehweg. Es gibt viele Straßensperrungen, vor allem rund um den Tiananmenplatz, wo auch die große Halle des Volkes ist, wo der Volkskongress stattfindet. Und das sieht man auch hier aus dem Studiofenster, ist zum Beispiel eine Fußgängerbrücke. Auf allen Fußgängerbrücken sind jetzt Sicherheitsleute positioniert mit Feuerlöschern. Das hängt damit zusammen, dass kurz vor dem Parteitag 2022 ein Mann auf einer solchen Fußgängerbrücke ein Transparent entrollt hat und auch ein Feuer entfacht hat. Und man möchte auf jeden Fall verhindern, dass es erneut nochmal zu so einem Protest kommt.
Ein Protest, der möglicherweise auch eine Selbstanzündung war, wenn man so will, eine lebensbedrohliche Form des Protestes, aber dennoch die Wirkung von Protesten einzelner Menschen, so radikal sie auch sein mögen, ist natürlich begrenzt. Massenproteste wären da sichtbarer. Welche Möglichkeiten gibt es für Regimekritiker in China heute noch, sich zu vernetzen, zusammenzuschließen?
Ja, ganz viele Regimekritiker sind im Gefängnis, haben sich ins Ausland abgesetzt oder sie wurden mundtot gemacht beziehungsweise haben Hausarrest oder Sprechverbot. Und das Internet, wo man ja eigentlich denken könnte, dass sich Leute miteinander vernetzen, das ist hochzensiert. Das ist übrigens dieser Tage rund um den Volkskongress noch mehr zensiert als sonst. Das merkt man auch daran, dass VPNs, also virtuelle private Netzwerke, mit denen man die Zensur umgehen kann, zum Teil gar nicht mehr funktionieren. Also da ist der Staat sehr aktiv, um eben zu verhindern, dass man sich aus der Zensur herausbewegen kann mit solchen Programmen. Hier in China funktionieren ja auch nur Apps, die in China zugelassen sind. Das heißt, die Staatsführung kann mitlesen. Also es ist sehr limitiert, sich zu verabreden, zu Protesten zum Beispiel. Trotzdem kommt es immer wieder zu Protesten. Die sind aber häufig nicht sehr politisch. Und wenn sie politisch sind, wie zum Beispiel im Jahr 22, gab es ja Covid-Proteste im Herbst gegen die strikten Covid-Maßnahmen. Die wurden dann zwar nicht gewaltsam niedergeschlagen, aber die meisten Teilnehmer sind im Nachhinein doch ausfindig gemacht worden. Und viele von denen wurden auch bestraft, saßen im Gefängnis oder hatten mit anderen Konsequenzen zu rechnen.
Sie sagen, die sind dann häufig nicht politisch. Wogegen richten Sie sich dann, diese Proteste?
Also es gibt in China tatsächlich immer wieder Proteste. Das kann sein aus arbeitsrechtlichen Gründen, wenn Menschen eine Wohnung gekauft haben und wegen der aktuellen Krise im Immobilienmarkt die Wohnungen nicht fertiggestellt werden. Es können aber auch Proteste sein, zum Beispiel gegen Umweltverschmutzung oder ein Kraftwerk, das irgendwo gebaut wird. Das ist tatsächlich in China, gibt es das immer wieder. Man bekommt häufig nicht so viel davon mit. Es wird natürlich auch in den chinesischen staatlich kontrollierten Medien nicht berichtet. Aber solche Proteste gibt es. Die sind natürlich auch auf eine Art und Weise politisch. Aber sie richten sich eben nicht klar gegen die Staatsführung, wie im Jahr 2022 die Proteste gegen die strikten Covid-Beschränkungen.
Dann blicken wir mal auf die Staatsführung. Die Staatsführung versucht natürlich, alles unter Kontrolle zu behalten. Welches Drehbuch haben die Mächtigen nun für diesen Volkskongress, zu dem ja in diesem Jahr besonders viele Akkreditierungen für Journalisten verteilt wurden?
Ganz besonders, wenn man das vergleicht mit den letzten Jahren. Für mich ist es das erste Mal, dass ich persönlich zum Nationalen Volkskongress darf. In den letzten Jahren gab es noch strikte Covid-Begrenzungen beziehungsweise wurde die limitierte Zulassung von Journalistinnen und Journalisten damit begründet. In diesem Jahr ist das anders. Es sind tatsächlich sehr viele Journalisten zugelassen und auch viele Journalisten aus dem Ausland. Was auffällig ist, dass viele Journalisten auch aus dem Ausland bei Pressekonferenzen sehr unkritische Fragen stellen. Es gibt ja diese Pressekonferenzen, die sind häufig inszeniert. Man muss Fragen einreichen. Chinesische Medien stellen generell unkritische Fragen und es sind eben wenige Möglichkeiten für ausländische Medien, kritische Fragen zu stellen. Aber häufig ist es jetzt eben so, dass ausländische Medien vermutlich von der Staats- und Parteiführung aufgefordert wurden, eben unkritische Fragen zu stellen und dafür eben die Möglichkeit bekamen, nach China zu kommen, an diesem Volkskongress teilzunehmen. Das ist schon sehr auffällig und es macht natürlich den Handlungsspielraum, Fragen zu stellen, für uns Medien, die kritische Fragen stellen wollen, nochmal deutlich geringer.
Stichwort kritische Öffentlichkeit. Staatspräsident Xi Jinping ist so mächtig wie vielleicht kein anderer Parteiführer vor ihm. Aber es gibt natürlich noch einen Regierungschef in Peking, den Ministerpräsidenten von Li Qiang ist nun bekannt, dass er sich während des Volkskongresses gar nicht der Presse stellen darf. Welche Gründe gibt es dafür?
Ja, man weiß, dass er sich nicht der Presse stellen wird, ob er nicht darf, das ist nicht bekannt. Man weiß nämlich tatsächlich gar nichts und er soll eben auch die gesamte Amtsperiode am letzten Tag des Volkskongresses keine Pressekonferenz geben. Das war die letzten 30 Jahre so üblich. Jetzt kann man natürlich spekulieren, warum ist das so? Ist es der Staatsführung schlicht nicht wichtig, Rede und Antwort zu stehen der Presse? Will man sich weiter abschotten? Oder ist es tatsächlich eine weitere Entmachtung des Ministerpräsidenten? Wir haben ja gesehen, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Macht auf Xi Jinping, auf dem Staats- und Parteichef, konzentriert wurde. Und der Ministerpräsident, der früher doch deutlich mehr Spielraum hatte, vor allem was die Wirtschaftspolitik angeht, immer mehr limitiert wurde in seiner Entscheidungskraft. Da sagen eben viele Beobachter, dass jetzt diese Pressekonferenz der Ministerpräsidenten noch weggenommen wurde. Das ist schon ein Zeichen vermutlich dafür, dass eben es nur einen geben darf, der glänzt in der Partei, und das ist Staats- und Parteichef Xi Jinping. Generell ist natürlich zu sagen, es ist schade, dass es diese Pressekonferenz nicht mehr gibt. Natürlich war auch die inszeniert und natürlich konnte man auch nur sehr limitiert Fragen stellen, aber es ist eben doch nochmal ein Einblick weniger und nochmal eine Gelegenheit weniger, vor allem für ausländische Journalisten, dem Ministerpräsidenten Fragen zu stellen.
Nichts dem Zufall überlassen. China-Korrespondent Benjamin Eisel über die hohen Sicherheitsvorkehrungen und die Machtverhältnisse bei der Tagung der rund 3000 KP-Delegierten in Peking. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt vor einem Vierteljahr hat Argentiniens Staatspräsident Javier Milei seinem Land eine Schocktherapie verordnet. Wie im Wahlkampf versprochen, schaffte der Anarchokapitalist die Preisbindung für viele Bereiche ab und zog den Staat aus weiten Teilen der Daseinsfürsorge zurück. Das treibt mittlerweile gesellschaftliche Gruppen auf die Straße. Zum Weltfrauentag am Freitag mobilisierten die Argentinierinnen. Sie fühlen sich von Mileys Politik mit am härtesten getroffen. Nicht nur wegen des Sparkurses, sondern weil Milei zwar die Freiheit der Märkte durchsetzt, aber die gesellschaftlichen Freiheiten zum Teil abschaffen will. Abtreibungen könnten schon bald wieder unter Strafe gestellt werden. Anne Herberg über die wachsende Wut im Land.
Wer nicht hüpft, hat Milei gewählt, schallt es durch die Straßen von Buenos Aires. Traditionell ist der 8M, die Demo am Weltfrauentag in Argentinien, groß. Aber in diesem Jahr unter dem neuen Präsidenten Javier Milei scheinen noch mehr gekommen zu sein als sonst. Weil wir Angst haben, dass sie uns die Rechte wegnehmen, für die wir so lange gekämpft haben. Milei ist eine Gefahr für unsere Freiheit. Auch Angelica Jiménez ist dabei. Die 59-Jährige arbeitet bei der IG Metall in Frankfurt, ist nun aber in ihr Heimatland gekommen, um sich vor Ort ein Bild zu machen.
Die feministische Bewegung in Argentinien hat jahrelang gekämpft für ihre Rechte, zum Beispiel das Abtreibungsrecht oder auch gegen häusliche Gewalt, für Gleichstellungspolitik. Die waren sehr erfolgreich, aber es hat Jahren Kampf bedeutet. Und jetzt kommt Milei und sagt, all das muss abgeschafft werden. Und deswegen ist heute so eine kämpferische Stimmung.
Feminismus sei ein lächerlicher Kampf und schlecht fürs Wirtschaftswachstum, hatte der ultraliberale Staatschef Javier Milei gleich bei seinem ersten großen Auslandsauftritt erklärt auf dem Weltwirtschaftsforum im Januar in Davos. Die einzige Folge des radikalen Feminismus ist ein stärkeres Eingreifen des Staates, um wirtschaftlichen Fortschritt zu verhindern und Bürokraten Arbeit zu geben, die nichts zur Gesellschaft beitragen. Wenn Elvira Araujo an die Rede zurückdenkt, dann kann sie nur wütend den Kopf schütteln. Er hat uns zum ideologischen Feindbild erklärt, sagt die 45-Jährige. Sie steht in einer einfachen Gemeinschaftsküche in Villa Elvira, einem von vielen armen Vierteln in der Provinz Buenos Aires. In einem riesigen Topf blubbert Tomatensauce, eine Gruppe Frauen knetet Pizzateig. 70 Mittagessen haben die Frauen des feministischen Kollektivs in Villa Elvira früher gekocht. Dann stieg die Zahl der Bedürftigen auf 300, dann auf 400, dann auf 500. Wir kommen einfach nicht mehr hinterher, sagt Araujo. Wir sind ein Zusammenschluss aus 250 Compañeras, die Suppenküchen, eine Beratungsstelle, Kinderbetreuung und Werkstätten betreiben. Das sind alles Kämpferinnen an vorderster Front, die neben der freiwilligen Arbeit noch zwei weitere Jobs haben, um über die Runden zu kommen, ihre Kinder zu versorgen und die Alten, die sich entscheiden müssen, ob sie von ihrer mickrigen Rente heute Medikamente oder Essen kaufen. Jetzt bekommen wir hier keine Hilfen mehr vom Staat. Es wird immer schwieriger. Drei Monate sind vergangen, seit der ultraliberale Präsident Javier Milei sein Amt angetreten hat. Sein Mantra gegen die Dauerkrise: Neu Plata. Es gibt kein Geld mehr. Staatsausgaben wurden zusammengestrichen, die Landeswährung drastisch abgewertet, Renten und Sozialleistungen wie Kindergeld und Lebensmittelhilfen gekürzt. Im Januar gab es tatsächlich einen Haushaltsüberschuss, zum ersten Mal seit 10 Jahren. Die Inflation, im Dezember noch bei 25%, ist leicht gesunken. Seht ihr, jubeln Milleys Anhänger. Doch gleichzeitig ist die Armut gestiegen. Von 40 auf fast 60% hat sich die ohnehin prekäre Lage nochmals verschärft. Die Armut trifft uns Frauen besonders hart. Wir verdienen weniger, sind die Ersten, die entlassen werden, müssen dann oft Kinder alleine großziehen. Außerdem steigt in Krisenzeiten die Gewalt gegen Frauen. Wir sind es, die zur Zielscheibe werden. Und es waren Kampagnen und Unterstützungen vom Gleichstellungsministerium, die vielen Frauen geholfen haben, sich aus einer gewalttätigen Partnerschaft zu befreien. Das Gleichstellungsministerium hat Milei abgeschafft und damit die Behörde, die erstmals ein offizielles Register über Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt erstellt hat, die ein Notfalltelefon unterhielt, sowie interdisziplinäre Teams, die im Land Beratungs- und Hilfszentren unterhielten. Ob und wie diese weitergeführt werden sollen, ist noch unklar. Aber auch lokalen Anlaufstellen auf Provinzebene geht heute das Geld aus. Eugenia Rolón, eine der wichtigsten Influencerinnen aus Milleys Team, die sich selbst als Antikommunistin und Antifeministin beschreibt, verteidigt den Schritt. Das Frauenministerium garantiert keine Rechte. Es hilft Frauen nicht. Es ist einzig eine Einrichtung, die Gender-Ideologie verbreitet und öffentliche Gelder verschwendet. Und mit diesem Geld kaufen wir lieber Streifenwagen und bewaffnen die Sicherheitskräfte besser, um die Gewalt generell in Argentinien zu bekämpfen, ohne zu diskriminieren, ob es sich um geschlechtsspezifische Gewalt handelt oder nicht. Für Influencerin Rolón ist Feminismus eine Ideologie des sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Die Milei-Anhängerin zieht per TikTok und Instagram gegen die sogenannte Gender-Ideologie zu Felde. Denn während Argentiniens neuer Präsident einerseits in der Wirtschaftspolitik die totale Befreiung der Märkte fordert und den Sozialstaat abschaffen will, zeigt er sich in gesellschaftspolitischen Fragen extrem konservativ. Abtreibungen, die in Argentinien erst seit 2021 legal sind, nannte der Präsident eine blutige Tragödie. In Zukunft sollen sie wieder unter Strafe stehen. Zudem wurde gendersensible Sprache ganz offiziell verboten. Gleichzeitig nehmen verbale Angriffe auf die Frauenbewegung zu. Uns bezeichnet er jetzt als Kaste, sagt Clarissa Gambeda, Frauenbeauftragte der staatlichen Gewerkschaft ATE. Die Frauenbewegung ist massiv und sie hat unsere Gesellschaft demokratischer gemacht. Und deshalb ist es kein Wunder, dass Milei uns zum Feindbild erklärt, bedroht und angreift und zum Teil der Kaste erklärt. Die Polizeirepression, die wir bei den letzten Protesten erlebt haben, soll Angst schüren, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Er weiß eben auch, dass von uns schon immer ein Funke des Widerstandes aus gegangen ist. Hatte sich Argentiniens Frauenbewegung in den vergangenen Jahren intern gespalten, scheinen die Konflikte in den Hintergrund gerückt. Am Weltfrauentag gab es vor allem ein gemeinsames Ziel: Widerstand gegen eine Regierung, die hart erkämpfte Rechte rückgängig machen will.
Die Wut der Argentinierinnen auf den neuen Staatspräsidenten Javier Milei. Anne Herberg berichtete aus Buenos Aires. We'll be right back. Trinkgeld ist in der Theorie von der Zufriedenheit des Gastes mit seiner Bedienung abhängig. In der Praxis gilt dieses Gesetz allerdings nicht überall. In den USA zum Beispiel kommen viele Bedienungen erst durch Trinkgeld auf einen akzeptablen Lohn. Trinkgeld wurde damit praktisch zur Pflicht in den USA. Das war schon immer so, aber Corona-Pandemie und Digitalisierung haben in den Vereinigten Staaten ein neues Trinkgeldzeitalter eingeläutet. Die dort vorherrschenden Bezahl-Apps lassen bisweilen nur noch die Auswahl zwischen 20, 30 oder sogar 35% Trinkgeld zu. Und die Zahl der Trinkgeldnachfragen ist durch die Inflation förmlich explodiert. Viele New Yorker empfinden die Situation mittlerweile als untragbar und treten in den Trinkgeldstreik. Antje Passenheim über die Tippkrise in Big Apple.
I take the cookie and the Kaffee Latte.
Ein Cookie und ein Kaffee Latte. Knapp $9 würde das kosten. In einem Café in Brooklyn werden daraus 12. Inklusive Steuern, Trinkgeld und 5%, die auf der Rechnung ausgewiesen sind als Living Wage, als Lebenshaltungslohn. Der Kunde wundert sich. Das sei eine kleine Zulage für die, die ohne Kundenkontakt in der Küche arbeiten würden, erklärt der Mann hinterm Tresen, weil die ja sonst nichts vom Trinkgeld abbekommen würden und trotzdem ihre hohen Ausgaben hätten. Ein Argument von vielen, mit denen einige New Yorker Lokale und Läden seit Corona-Pandemie und Inflation die Kosten auf die Kundschaft abwälzen, sagt der New Yorker Hipster-Knigge Thomas Farley, alias Mr. Manners. Diese Trinkgeldforderungen sind so hoch geworden, dass ich nicht von einer Tippflation rede, sondern von einer Tipp-Invasion. Nicht nur reichen die vorgeschlagenen Trinkgeldmargen in Restaurants, Taxen, Friseursalons inzwischen von 20-30%. Tipp werde jetzt überall in Bereichen verlangt, in denen sich Kunden das nicht hätten träumen lassen. Wenn du zum Beispiel zum Taylor Swift-Konzert gehst und dir ein T-Shirt kaufst, dann wirst du unter Umständen nach Trinkgeld für den Verkäufer gefragt, der dir das Shirt nach vorne holt.
Off the back wall of a concession booth.
Sogar der Zahlautomat in der Selbstparkergarage hält höflich die Hand auf. Ein Tipp für das Personal hinter den Kulissen. Ein New Yorker hat den Kaffee auf, als er ein Lokal verlässt. Hat er ein Trinkgeld bezahlt?
I did not.
Weil das auch ohne Tipp schon teuer genug ist.
It's expensive enough as it is without the tip.
Eine Kundin sieht das anders.
Well, they're still making it, you know, making the coffee for
weil
me.
Sie doch schließlich den Kaffee für mich machen. Doch nicht immer landet das gesamte Trinkgeld beim Personal. Manchmal behalte sich der Restaurantbesitzer auch etwas ein. Seit der Corona-Pandemie haben die New Yorker Lokale die Preise für ihre Gerichte nach Statistiken im Schnitt um 30% angehoben. Den Angestellten hingegen zahlen sie oft nicht den Mindestlohn. Ihnen bleiben ein paar Dollar plus das eingenommene Trinkgeld, weiß ein Restaurantgast. Das fühlt sich ein wenig ungeschickt an, aber ich gebe trotzdem großzügig Trinkgeld. Ich weigere mich nur, das über ein elektronisches Tablet zu machen. An den Zahlcomputern verdienen auch die Betreiber selbst, sagt Verhaltenscoach Mr. Manners. Sie haben also größtes Interesse daran, dass die Kundschaft mit Kreditkarte bezahlt und dass ein Tipp großzügig ausfällt. Schon allein, weil sonst das Gewissen drückt. Dafür gibt es sogar einen Ausdruck.
It's called guilt tipping.
Geben aus Schuldgefühl. Früher war es so, dass du das anonym gemacht hast, vielleicht $1 oder $2 in ein Glas gesteckt hast, während die Person, die dich bedient hat, gerade beschäftigt war. Heute drückst du auf einen für alle sichtbaren Bildschirm. Die New Yorker schlucken, die Mitarbeitenden im Service stöhnen. Sie sprechen von der Tipp-Fatigue, der Trinkgeldmüdigkeit. Eine Kundin hat für sich den Mittelweg gefunden. Es fühlt sich besser an, wenn ich Leute, die mir gegenüberstehen, tippe. Aber wenn ich über die App bezahle und keinen sehe, dann nicht.
Die Tippkrise in Big Apple. Antje Passenheim über die umstrittene Entwicklung des Trinkgeldes in den USA. Am Mikrofon der Eine Welt war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.